unsere kleine Welt. Was Windeln und Weltpolitik verbindet, warum Tränen größer sind als Tore und warum jeder Pups ein Promi wird. Das ist unser Podcast-Diary. Geschrieben von Philipp, gelesen von Fanny, inspiriert von Oskar und Lilly. Valerias kleine Hand ist zu einer schlaffen Faust geschlossen. Das Ärmchen liegt auf dem Nacken des Mannes neben ihr, so als wollte sie nicht nur sich an ihm festhalten, sondern auch ihn an sich. Sie und ihr Vater Oskar tragen Shorts. In ihrer kleinroten zeichnet sich ihre mit Wasser vollgesogene Windel ab. Er ist barfuß, sie trägt dunkle Kinderschüchchen. Valerias kleiner Körper ist unter dem T-Shirt ihres Vaters verborgen. Möglicherweise wollte er sie so an sich binden, als er mit der starken Strömung des Rio Grande um ihrer beider Leben kämpfte. Der Kampf endete im Schilf bei Matamoros, einer Stadt auf der mexikanischen Seite des Flusses. Brownsville, Texas, liegt am anderen Ufer. Dort wollten sie hin. Ihre Gesichter liegen im Wasser. Sie sind das Einzige, was dieses Bild uns erspart. Valeria und ihr Vater Oscar sind gemeinsam im Rio Grande ertrunken. Nach allem, was wir wissen, wollten Oscar Alberto Martinez Ramirez, seine 4 Jahre jüngere Frau Tania Vanessa Avalos und ihre 2-jährige Tochter Valeria ein neues Leben in den USA anfangen. Sie stammen aus El Salvador, einem Land voller Armut, Korruption, Bandenkriminalität, Drogenhandel und Perspektivlosigkeit. El Salvador gilt als das gefährlichste Land der Welt. Sie wollten fliehen. Über Mexiko in die Vereinigten Staaten, wo die Eltern für sich und ihr kleines Mädchen ein besseres Leben erhofften. Sie hatten keine Einreisegenehmigung. Sie wollten es trotzdem versuchen. Als illegale Einwanderer. Tania Vanessa Avalos hat inzwischen unter Tränen erzählt, welches Drama sich im trüben Wasser des Rio Grande abgespielt hat. An der befestigten Grenze waren sie abgewiesen worden. Es blieb nur der Fluss. Vater Oscar war zunächst mit dem kleinen Mädchen hinüber zur texanischen Seite geschwommen. Dort hatte er Valeria abgesetzt und ihr eingeschärft, am sicheren Ufer auf ihn zu warten. Er selbst wartete zurück ins Wasser. Er wollte seine Frau nachholen, auch ihr hinüber nach Texas helfen. Doch Valeria tut, was verängstigte Kinder tun. Sie folgt ihrem Vater zurück in den Fluss. Schwimmen kann sie nicht. Vater Oscar versucht verzweifelt, sie zu erreichen, bekommt sie tatsächlich zu fassen, doch die Strömung ist zu stark. Hilflos muss Mutter Tania mit ansehen, wie der Rio Grande Tochter und Ehemann verschluckt. Später, flussabwärts, spuckt er ihre toten Körper wieder aus. Valeria und ihr Papa sind nicht die ersten Flüchtlinge, die an dieser Grenze zwischen Mexiko und den USA ertrinken oder auf andere Weise ums Leben kommen. Im vergangenen Jahr waren es mindestens 283. offiziellen Angaben zufolge. Selten werden diese todtraurigen Geschichten bei uns in Deutschland zu Nachrichten. Sie geschehen weit weg von uns. Und so ernüchternd das ist, auch der Tod von Valeria und Oscar wäre bei uns keine große Nachricht gewesen, gäbe es nicht dieses Foto. Dieses Foto, für das Worte wie traurig, furchtbar, schrecklich und entsetzlich viel zu kurz greifen. Man kann solche Bilder nicht mit Adjektiven beschreiben und das haben auch wir nicht getan, als wir diese Woche über dieses Bild in unseren Beiträgen erzählt haben. Man kann nur beschreiben, was man auf diesem Bild sieht, was man wirklich selbst sieht. Nur das erzählt, was dort in Matamoros passiert ist. Und gleichzeitig ist diese Beschreibung solcher Bilder, solcher Geschichten der schwerste, der schmerzlichste Teil unseres Jobs als Journalisten, als Nachrichtenleute. Unsere Aufgabe ist, zu erzählen. Wir haben dazu ein Handwerk erlernt. Wir haben technisches Rüstzeug dafür, sprachliche Rahmen, Methoden des Erzählens. Manchmal müssen wir Geschichten fast ohne Bilder erzählen, was im Fernsehen mit das Undankbarste ist. Manchmal sind die Zusammenhänge so komplex, dass auch wir sie kaum oder nicht verstehen. Dann ist die Aufgabe auch sehr schwierig, aber die Jahre, die lehren uns, wie man mit diesen Herausforderungen umgeht. Und ja, die Jahre helfen einem auch dabei, manches nicht an sich heranzulassen, wovon wir erzählen. Nachrichten sind selten gut. Und so banal Sätze wie Good News are Bad News und Bad News are Good News sind, so ist unser Beruf. Damit muss man umgehen können, vielleicht sogar wollen. Man flüchtet sich ins Funktionieren, man hält sich fest an der Bedeutung der Geschichte, man versucht, sich den rettenden Zynismus zu verbieten. Man versucht einfach, professionell mit solchen Bildern umzugehen. Und man zwingt sich, sie nicht mit nach Hause zu nehmen. Das geht. Fast immer. Wir haben über den Anschlag am Breitscheidplatz berichtet, quasi vor unserer Haustür. Das war schwierig, weil uns persönlich der Terror niemals so nahe war. Wir berichten fast täglich über Morde, Flugzeugabstürze, Autounfälle, über Katastrophen, Krankheit, Krieg, Leid und Tod. Selbst eine solche Monstrosität wie 9/11 mit ihrer ganzen Gewalt und Brutalität oder der apokalyptische Tsunami in Südasien 2004 mit seiner riesigen Opferzahl sind in einer Nachrichtenredaktion Jobs. Man nennt sie auch schlicht Lagen. Dann greifen Automatismen, Routinen werden abgespult, Handgriffe erledigt. Man wird zum Rad im Getriebe, zum Teil einer Maschine. So furchtbar solche Breaking News dann trotzdem sind, sie sind andererseits auch die große Herausforderung, die große Faszination unseres Berufs. Dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird, befriedigt auch unsere Eitelkeit. So viel Ehrlichkeit muss sein. Das Bild von diesen beiden toten Menschen im seichten Uferwasser des Rio Grande ist etwas anderes. Es brannte sich ein in unseren Köpfen, auch nachdem der Beitrag fertig und gesendet war. Anders als die meisten schrecklichen Bilder, die wir schon früher in unserem Beruf gesehen haben. Viel mehr als das eines Flugzeugs, das in einem Feuerball zerschellt. Mehr als das von Hochhäusern, die in sich zusammenfallen. Sogar mehr als viele Bilder von Kriegsopfern, weinenden Hinterbliebenen. Warum ist das so? Darüber haben wir viel nachgedacht. Vielleicht, weil es absolut keine Hoffnung in sich trägt. Es ist eine Ikone völliger Verzweiflung, absoluter Auswegslosigkeit. Die toten Körper im Schilf symbolisieren, dass die Annahme, dass die Hoffnung oder auch dass der Glaube daran, dass irgendwie immer alles gut wird, manchmal trügerisch und falsch sind. Es wird nicht immer alles gut und nicht für jeden. Es gibt Geschichten, Wege und Leben, die enden fürchterlich. Enden ist auch so leicht dahingesagt. Das Wort Ende steckt darin. Sehnsucht, Streben, Mut, Kampf, Liebe, all das scheint in diesem Bild zu Ende. Und zwei Leben. Die Bilder anderer furchtbarer Ereignisse, mit denen wir umgehen, lassen manchmal Raum für die Zukunft. Etwa weil es Überlebende gibt oder etwas wieder aufgebaut werden kann. Oder auch nur, weil Menschen im Leid helfen, zusammenzustehen oder neu beginnen. In diesem Bild des toten Vaters mit einem toten Kind liegt nichts von all dem. Nur Stille. Schock. Verlust. Verzweiflung. Es gibt kein Ziel, keine Hoffnung mehr, keinen Silberstreif. Manchmal ist am Ende nichts mehr, nur das Ende. Diese Bilder sind die schlimmsten für uns. Und doch haben wir einen Beruf gewählt, der uns zwingt, sie anzusehen, über sie nachzudenken, sie zu beschreiben und zu bewerten, sie in einen Kontext zu stellen, sie zu bearbeiten, in Beiträge zu schneiden, über sie zu sprechen und ihre Geschichte zu erzählen. Wir lassen sie damit in unser Leben, weil wir damit unseren Lebensunterhalt verdienen. Und nicht zuletzt deshalb, weil wir es als unsere Aufgabe angenommen haben, auch solche Bilder, solche Geschichten anderen zugänglich zu machen. Weil wir überzeugt sind, dass die Welt erfahren muss, was in solchen Bildern geschieht. Weil sie davon erzählen, dass es unerträgliche Zustände auf der Welt gibt. Dass gelitten wird und gestorben. Dass Menschen unverschuldet in verzweifelte Umstände geraten. Dass Sicherheit, Glück und Wohlstand dermaßen ungleich verteilt sind. Dass Menschen ultimative Risiken auf sich nehmen für jede noch so vage und winzige Hoffnung auf Zuversicht. Und dass es für diese Ungerechtigkeit Verantwortlichkeiten gibt. Damit also diese Bilder gezeigt, richtig eingeordnet und wahrgenommen werden, arbeiten wir mit ihnen und stellen uns dem, was ihnen innewohnt. Das ist zwar schmerzhaft, aber natürlich ein selbstgewählter Schmerz. Wir haben uns diese Aufgabe und diesen Beruf hier ausgewählt und werden bezahlt. Wir haben gelernt, vieles zu abstrahieren, nicht an uns heranzulassen. Aber manchmal, Gott sei Dank selten, geht das nicht. Oder nicht mehr? Philipp sagt, er konnte das früher. Ich konnte es nie ganz, aber doch ein bisschen. Aber die Geburt unserer Kinder hat unseren Umgang mit manchen Bildern verändert und uns unseren Job erschwert, wenn er uns mit solchen Bildern konfrontiert. Auch vorher schon hätte uns das Bild von Valeria und Oscar im Rio Grande wehgetan, natürlich. Aber wenn du eigene Kinder hast, dann passiert in dem Moment, wo du so etwas siehst, etwas in deinem Kopf, gegen das es kein Mittel gibt. Du spiegelst es. Und tatsächlich ist das in diesem Moment das Furchtbarste, was dir auch als erfahrener, abgebrühter Nachrichtenprofi passieren kann. Du spiegelst dieses Bild und du siehst dein eigenes Kind, seinen Tod. Bei Menschen, die seltener mit solchen Bildern konfrontiert werden, passiert das wahrscheinlich öfter und schneller. Für uns ist es eine einschneidende, schockierende Erfahrung, wenn es passiert. Eben weil wir uns im Kopf eine imaginäre Mauer errichtet haben, die unser Leben von dem Leid trennt, über das wir berichten müssen. Wenn sie aber durchbrochen wird, dann ist der Schock fast existenziell, weil wir uns kurz fragen, kann ich das noch länger machen? Will ich weiter diese Bilder sehen? Oder muss ich schnellstmöglich etwas anderes mit meinem Leben anfangen? Philipp sagt bis heute, dass ihm das bei dem Bild des kleinen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi zum ersten Mal passiert ist, dessen toter Körper an der türkischen Mittelmeerküste angeschwemmt wurde. Ihr alle kennt das Bild. Philipp hat geweint, als er es zum ersten Mal gesehen hat, denn er sah in Alan unseren toten Sohn Oscar. Das war ihm noch nie passiert. Er kann es bis heute nicht ansehen. Er schaut sofort weg. Bestünde unser Beruf nur aus solchen Bildern, wir würden uns einen anderen suchen. Absolut. Bei mir ist es mit dem jetzigen Bild passiert. Ich habe beim Anblick sofort Lillys Ärmchen an meinem Nacken gespürt. Ich musste den Beitrag am frühen Morgen machen, als das Bild ganz frisch die Runde machte. Ich bin noch nie so oft ins Bad gelaufen, um still vor mich hinzuweinen, um es nur irgendwie zu verarbeiten. Der Schmerz in diesem Moment, wenn du in einem solchen Bild dein eigenes Kind siehst, ist kaum auszuhalten. Und gleichzeitig ist genau das auch noch furchtbar zynisch, weil du dir eingestehen musst, dass der Tod des Kindes, das dort liegt, nicht so sehr schmerzt, wie der deines eigenen Kindes schmerzen würde. Das ist zwar völlig menschlich, fühlt sich trotzdem schäbig an. Aber genau das ist es, was solche Bilder so unerträglich macht. Auch für uns, die wir geübt sind im Umgang mit schlimmen Ereignissen. Du fühlst in diesem kleinen Moment den Schmerz und die Trauer derer, die wirklich ein Kind verloren haben, weil du gar nicht anders kannst, als dein eigenes totes Kind zu sehen. Der Schmerz endet schnell, wenn dein Kopf sich wieder einschaltet und dir versichert, dass mit deinen Kindern alles in Ordnung ist, dass du gerade nur projizierst. Nur deshalb kann man diesen Beruf überhaupt weiter ausüben. Aber was dir bleibt, ist die Erinnerung an diesen Schmerzimpuls. Was du gefühlt hast, als du das Bild der kleinen toten Valeria und ihres toten Vaters gesehen hast. Oder des toten Alan Kurdi am türkischen Strand. Für den Bruchteil einer Sekunde hast du dein eigenes Kind verloren. Das klingt furchtbar pathetisch und mitleidheischend. So ist es nicht gemeint. Es ist nur einfach so. Keine Angst, diese Podcast-Folge ist gleich zu Ende. Eigentlich fehlt noch ein Schluss. Wir hatten mehrere. Einer beschrieb, warum es trotzdem so wichtig ist, dass diese Bilder gezeigt werden. Wir fanden aber, dass das nicht der richtige Schluss ist. Deshalb haben wir diesen Gedanken schon vorhin besprochen. Im Schluss sollte es nicht um unseren Beruf gehen. Ein anderer beschrieb, wie sehr wir unsere Kinder lieben, weil dieses Gefühl impulsartig hervorschießt, wenn man sich mit Dingen wie diesen beschäftigt. Aber das war auch nicht der richtige Schluss. Die Liebe in unserer kleinen Welt ändert nicht, was da draußen in der anderen großen Welt geschieht. Und dann hatten wir einen sehr langen Schluss über Migration, über Ressourcenverteilung, über die Bekämpfung von Fluchtursachen und ein flammendes Plädoyer für das Asylrecht. Der war auch nicht der richtige. Er suggerierte eine Hoffnung, die dem Bild von den beiden toten Menschen im Rio Grande leider nicht gerecht wird. Kurz, wir haben keinen Schluss. Irgendwie erschien uns das angemessen. Manchmal ist am Ende einfach nichts.
Das war unser Podcast-Diary. Immer wöchentlich, immer weltaktuell.